Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Von Meerjungfrauen und Milchmännern. Zeitgenössische Autorinnen über Politik und Alltag in Nordirland. Sie hören eine Sendung von Michael Hillebrecht. Corona-bedingt mussten die Interviews mit Jan Carson und Lucy Caldwell per Telefon geführt werden. Da ein Interview mit Anna Burns nicht möglich war, fanden Aufnahmen der BBC Verwendung.
There's been a real revival or a charge of female writers in Northern Ireland.
Schriftstellerinnen sind auf dem Vormarsch in Nordirland. Ständig verschaffen sich neue weibliche Stimmen Gehör.
And something like Anna Burns.
Dass Anna Burns zum ersten Mal den Booker-Preis nach Nordirland holte, bringt natürlich zusätzliche Aufmerksamkeit für nordirische Literatur von Frauen.
Anna Burns, Jahrgang 1962, wurde 2018 mit dem Booker-Preis ausgezeichnet. Mit ihrem Roman Milchmann findet sie auch bei nordirischen Autorinnen einer jüngeren Generation wie Lucy Caldwell und Jan Carson große Anerkennung.
Sie hat die Art, wie wir hier reden und Geschichten erzählen, zu einem Teil der Literatur gemacht. Das ist bisher niemandem gelungen. Milchmann ist ein Triumph der Sprache.
Sagt Jan Carson über den Erfolgsroman Milchmann von Anna Burns. Der Roman ist in einem katholischen Viertel einer nordirischen Stadt in den 1970er Jahren angesiedelt. Der Nordirland-Konflikt befindet sich auf einem Höhepunkt. Paramilitärische Gruppen sorgen auf protestantischer und katholischer Seite mit Bomben und Heckenschützen für konstanten Terror. Brutale Strafaktionen gegen vermeintliche Abweichler in den eigenen Reihen sind an der Tagesordnung. Hinzu kommt die Überwachung durch das britische Militär und die Polizei.
Es war, als wäre das elektrische Licht abgestellt. Immer blieb es aus, selbst wenn die Sonne untergegangen war und es hätte eingeschaltet werden müssen, machte es niemand an. Und es fiel auch niemandem auf, dass es nicht an war. Das alles schien normal. Was wiederum bedeutete, dass Normalität bei uns unter anderem ein dauerhaftes Nicht-Sehen-Können war, über das nicht gesprochen wurde. Schon als Kind wusste ich, vielleicht gerade weil ich ein Kind war, dass das keine körperliche Ursache hatte. Ich wusste, dass die Wahrnehmung eines Schattens, einer bestimmten Brechung des Lichts, mit den politischen Problemen zu tun hatte, mit den Verletzungen, die entstanden waren, mit den Unruhen, dem Verlust von Hoffnung und Vertrauen, mit geistiger Entmündigung, die offenbar niemand überwinden konnte oder wollte.
Anna Burns, die Autorin von Milchmann, wuchs im Belfaster Ardoyne-Distrikt auf. Dieser vornehmlich katholische Stadtteil war während des Nordirland-Konflikts sowohl von den Gewaltexzessen katholischer Paramilitärs als auch von den Gegenmaßnahmen des Militärs und der Polizei besonders betroffen.
Well, my upbringing did have a great influence on the book, in that I grew up in a society.
Ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, die lange unter Gewalt gelitten hat und unter enormem Druck stand. Das hatte großen Einfluss auf das Buch. Im Buch wird eine abgewandelte Variante von Belfast in den 70er Jahren dargestellt. Ich denke, es ist aber auch repräsentativ für andere geschlossene Gesellschaften mit ähnlich restriktiven Bedingungen.
Closed societies living under similar restrictive conditions.
Die Erzählerin von Milchmann blickt zurück auf die Zeit, als sie 18 war. Im Roman ist ihr jüngeres Ich damit konfrontiert, dass ihr der Anführer einer paramilitärischen Gruppe nachstellt. Diese Annäherungsversuche werden von den Bewohnern des Viertels mit größter Neugier beobachtet. Der Mann ist 41 Jahre alt und verheiratet. Er wird von allen nur als der Milchmann bezeichnet. Er ist von der mysteriösen Aura seiner geheimbündlerischen Arbeit im politischen Untergrund umgeben. Das gilt auch für seinen Namen, dessen Ursprung niemand wirklich kennt.
Dann tauchte er wieder auf, diesmal zu Fuß, als ich im Park joggte. Und da war er plötzlich. Wieder, wie aus dem Nichts. Aber diesmal passte er sich meinem Schritt an, direkt neben mir, wo er noch nie gewesen war. Zuerst schwieg er, und mir hat es die Sprache verschlagen. Und dann sprach er, und zwar, als wären wir mitten im Gespräch. Als wären wir immer mitten im Gespräch. Seine Worte waren knapp und etwas gepresst, weil ich so schnell lief. Und es war meine Arbeit, von der er sprach. Er kannte meinen Arbeitsplatz. Er wusste, was ich dort, zu welchen Zeiten, an welchen Tagen machte und dass ich jeden Morgen den Bus um 20 nach 8 nahm, der mich ins Zentrum brachte. Außerdem sagte er, dass ich auf dem Heimweg nie den Bus nähme. Das stimmte.
Die Erzählerin fühlt sich von diesem Stalker zunehmend bedroht. Beäugt wird sie bei diesen unerwünschten Begegnungen auch von den moralischen Instanzen des Viertels. Das sind meist ältere Frauen wie ihre Mutter, die hier eindeutig Ehebruch wittern. Weil sie zusammen mit dem Milchmann gesehen wird, erregt sie auch ungewollt die Aufmerksamkeit der paramilitärischen Gruppen sowie der sie bekämpfenden britischen Institutionen. So hört sie etwa während der Begegnung beim Joggen im Park das Klicken der Überwachungskameras aus einem Gebüsch am Wegesrand. Obwohl die Erzählerin sich gegen alle Gerüchte wehrt, glauben fast alle im Viertel, dass sie schon längst die Geliebte des Milchmanns ist.
In einem Bezirk, der von Verdächtigungen, Mutmaßungen und Wahrheit lebte, wo alles spiegelverkehrt war, war es außerdem unmöglich, eine Geschichte zu erzählen oder sie eben nicht zu erzählen und einfach den Mund zu halten. Nichts konnte hier gesagt oder nicht gesagt werden, das nicht hinterher als einzig wahre Wahrheit verbreitet wurde.
Die Erzählerin versucht, den Milchmann auf Distanz zu halten, ohne diese im Viertel so mächtige Person direkt vor den Kopf zu stoßen. Anna Burns erklärt, warum die Erzählerin, wie auch alle anderen Figuren, namenlos bleiben.
Namen haben nicht funktioniert. Das Buch verlor damit an Kraft. Die fehlenden Namen steigern das Gefühl der Paranoia. Ein Gefühl der unterschwelligen Bedrohung ist immer da, denn es gibt nur wenig direkte Gewalt im Buch. Es herrscht eine Art kollektives Bewusstsein, das wichtiger ist als Autonomie oder Individualität.
Auch jüngere Autorinnen wie Jen Carson und Lucy Caldwell hat der Nordirland-Konflikt noch sehr stark geprägt. Jen Carson wurde 1980 geboren und ist in einer vom radikalen Protestantismus geprägten Umgebung aufgewachsen. Sie wurde 2019 für ihren Roman The Firestarters mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. Carson kennt die klaustrophobische Atmosphäre zur Zeit des Nordirland-Konflikts sehr genau.
We have a saying in Northern Ireland, whatever you say, say nothing.
Es gibt hier ein Sprichwort, was immer du sagst, sag nichts. Es stammt aus der Zeit des Nordirland-Konflikts. Alle hatten Angst, sich durch unbedachte Äußerungen in Gefahr zu bringen.
Als Protestantin hat Jen Carson die gleichen Erfahrungen gemacht wie die katholische Erzählerin des Romans von Anna Burns. Um die Reihen im Nordirland-Konflikt geschlossen zu halten, wird ein enormer sozialer Druck ausgeübt.
Es ist ein kleines Land, hier leben 1,6 Millionen Menschen. Wir hocken alle aufeinander. Das erzeugt ein Gefühl der Klaustrophobie.
Für Carson war es ein langwieriger Prozess, eine gewisse Distanz zu den Vorgängen in ihrem Heimatland zu entwickeln. Die ersten Ansätze dafür gab es allerdings schon in ihrer Kindheit bei einem Urlaub in Wales.
And back in the early 80s we were used to
In den 1980er Jahren durchsuchten in nordirischen Geschäften oft Soldaten die Taschen nach Brandsätzen. Als ich 5 war, fuhren wir nach Wales. Ich ging dort in einen Supermarkt und öffnete meinen kleinen Rucksack, um ihn durchsuchen zu lassen. Aber es war niemand da, der ihn durchsuchen wollte. In diesem Moment wurde mir klar, dass bei uns etwas nicht stimmte.
Lucy Caldwell wurde 1981 geboren und veröffentlichte bereits 2006 ihren Debütroman »Ein Sommer in Belfast«. Caldwell wurde schon früh als neue weibliche Stimme aus Nordirland wahrgenommen. Sie betont aber, dass es in den Jahrzehnten zuvor wichtigen Autorinnen anders erging. Sie fanden zu wenig Beachtung.
We have some very fine writers, Jennifer Johnson, Deirdre Madden, Anne Devlin, Frances Molloy. There are some writers who have
Autorinnen wie Jennifer Johnson, Deirdre Madden, Anne Devlin oder Frances Molloy haben nicht den ihnen zustehenden Platz im nordirischen Kanon bekommen. Das hat sich erst in den letzten Jahren geändert. Es sind wichtige Anthologien über nordirische Autorinnen erschienen.
That have sought to discover and rediscover and celebrate the work of Northern Irish women.
Vor allem die Anthologie The Glass Shore aus dem Jahr 2015 ist hier zu nennen. Darin sind sowohl Lucy Caldwell als auch Jen Carson mit Kurzgeschichten vertreten. Lucy Caldwell profitierte als junge Frau bei der Abfassung ihres ersten Romans von einer räumlichen Distanz zu ihrem Heimatland. Nachdem sie ihre Kindheit und Jugend in Belfast verbracht hatte, ging sie 1999 zum Studium nach Cambridge.
But I had grown up in not going to church, but living in an area that was mixed.
Ich bin nie in die Kirche gegangen. Unser Viertel war eher protestantisch geprägt. Meine Schule war vornehmlich protestantisch und ich hatte einen britischen Pass. Irisch zu sein kam mir damals nicht in den Sinn. Erst in England wurde mir klar, wie wenig Englisch ich in Wirklichkeit war. Und dass ich irisch war, weil ich auf der irischen Insel aufgewachsen bin. Beim Schreiben meines ersten Romans begann ich, vieles in Frage zu stellen, was bis dahin für mich selbstverständlich gewesen war.
Allerdings konnte sich Lucy Caldwell auch in England beim Schreiben ihres ersten Romans nicht vom Nordirland-Konflikt lösen.
With Where They Were Missed, my debut.
Bei meinem Debüt, Sommer in Belfast, hatte ich das Gefühl, mich mit dem Nordirland-Konflikt beschäftigen zu müssen.
Real or imagined, to write about the troubles.
In ihrem Roman untersucht Caldwell die Auswirkungen des Konflikts auf der intimsten Beziehungsebene. Sie schildert die konfliktreiche Ehe zwischen einer Katholikin und einem Protestanten in den 1980er Jahren. Erzählt wird der Roman aus einer ungewöhnlichen Perspektive, derjenigen der sechsjährigen Tochter des Ehepaares.
Ich wollte scheinbar bekannte Geschichten aus der Perspektive eines Kindes ganz neu erzählen. Ein Kind kann vieles weglassen und Dinge aus einem ungewohnten Blickwinkel beschreiben.
They can gloss over things. They can come at things from unexpected angles.
Die Erzählerin Saoirse hat eine kleine Schwester namens Daisy. Die Familie lebt in einem vornehmlich protestantischen Viertel Belfasts.
Wir winken den großen grauen Jeeps zu, die mit ihrem Stahlmaul voller scharfer Zähne knurrend über den Asphalt schleichen. Früher hatte Daisy immer Angst vor diesen Jeeps. Und ich auch ein kleines bisschen. Obwohl ich Daisy belog und behauptete, ich nicht. Papa meint, die seien da, um uns zu beschützen. Aber Mama kann sie nicht leiden. Mama hat unser Winken gesehen. Sie kommt herausgerannt und knallt uns beiden eine. Wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt den britischen Armee-Jeeps nicht so nett zuwinken?
The conflict in the family of my novel is
Der Konflikt in meinem Roman ist die verschärfte Variante eines Konflikts, der meine ganze Kindheit durchzogen hat. Meine Mutter war katholisch und mein Vater protestantisch. Meine Eltern verzichteten auf die Ausübung ihrer Religion, um ihre Ehe nicht zu gefährden. Auch meine Schwestern und ich gingen nicht in die Kirche und gehörten keiner Seite an.
Belonging really to either side.
Erst im Laufe der Zeit konnte sich Lucy Caldwell von dem Gefühl befreien, als nordirische Schriftstellerin über den Nordirland-Konflikt schreiben zu müssen.
In Zeiten großer Konflikte kann der Eindruck entstehen, dass alle anderen Geschichten von diesem einen Konflikt gänzlich verdrängt werden.
Mit der Veränderung ihres Blickwinkels ging eine Konzentration auf die weibliche Perspektive in ihrer Literatur einher. Besonders deutlich wird das in der 2016 erschienenen Kurzgeschichtensammlung Multitudes. Die Geschichten sind in den 1990er Jahren in Belfast angesiedelt, also noch vor der Beendigung des Nordirland-Konflikts durch das Karfreitag-Abkommen 1998. Der Konflikt ist aber nur ganz am Rande Thema der Geschichten.
And so the stories in multitudes, they're all of girls and young women.
In den Erzählungen geht es um Mädchen und junge Frauen. Junge Leute versuchen, Selbstmord zu begehen oder haben das Gefühl, ihr Leben sei nichts wert. Es gibt eine Geschichte über ein Transgender-Kind, auch Geschichten über die erste Liebe oder über junge Frauen, die ihren Platz in der Stadt suchen, in der Welt. Und Geschichten über junge Frauen, die sich in andere junge Frauen verlieben.
Während Lucy Caldwell sich bewusst weiblichen Figuren zuwendet, beschreibt Jen Carson in ihrem Roman The Firestarters vor allem männliche Umgangsweisen mit den psychischen Folgen des Nordirland-Konflikts.
In The Firestarters, I really wanted to explore.
Mich hat besonders interessiert, wie Männer mit Wut, Angst und Verbitterung umgehen.
Some of these issues around anger, fear, resentment.
Der Roman spielt im Belfast des Jahres 2014, also lange nach der Beendigung des Nordirland-Konflikts.
Nach dem Ende des Konflikts waren wir in Nordirland besonders mit den psychischen Folgen, vor allem für Männer, konfrontiert. Viele haben hier Traumata zu verarbeiten.
Jen Carson verwendet in ihrem Roman Elemente des magischen Realismus und verwebt realistische Ereignisse mit fantastischen Phänomenen. Welchen Realitätsgehalt diese fantastischen Elemente der Handlung haben, bleibt offen.
The Firestarters is a magic realist novel.
The Firestarters ist ein Roman des magischen Realismus. Zwei Väter, Jonathan und Sammy, versuchen damit zurechtzukommen, dass ihre jeweiligen Kinder mit ihren Worten und Taten Chaos anrichten können.
With their words and their actions.
Samis Sohn Mark scheint mit anonymen Videobotschaften Jugendliche anzustiften, in der ganzen Stadt Brände zu legen. Häuser brennen, es gibt Tote.
Sammy
war früher an paramilitärischen Aktionen beteiligt und er kämpft immer noch mit seinen Aggressionen. Als Vater will er diese in etwas Positives umwandeln und seine Kinder vor den Fehlern seiner eigenen Jugend bewahren.
Sami entstammt der Arbeiterklasse. Im Gegensatz dazu ist Jonathan, die zweite Hauptfigur des Romans, der Sohn wohlhabender Eltern. Obwohl ihn keine finanziellen Sorgen plagen, hat er bisher kein besonders glückliches Leben geführt.
Jonathan
ist sehr gehemmt. Er hat bisher noch nie eine richtige Beziehung gehabt. Für mich ist es eine Folge des Nordirland-Konflikts, dass selbst junge Männer der Mittelschicht diese Hemmung und die Unfähigkeit zu reden geerbt haben, obwohl sie selbst nie physische Gewalt erlebt haben.
In der Geschichte von Jonathan zeigt sich der magische Realismus des Romans besonders deutlich bei seiner ersten sexuellen Begegnung mit einer Frau.
Jonathan wird von einer Sirene verführt. Diese mythologische Figur kann mit ihrer Stimme Menschen manipulieren. 9 Monate später kommt ihr Baby Sophie auf die Welt. Ich lasse im Roman gänzlich offen, ob Sophies Mutter wirklich eine Sirene ist oder ob Jonathan sich das nur einbildet.
Real or something that Jonathan has imagined.
Aus Jonathans Sicht handelt es sich bei Sophies Mutter um eine sirenenhafte Meerjungfrau. Sie lebt bevorzugt in der Badewanne und kann betörend singen. Nach der Geburt von Sophie verschwindet sie jedoch. Jonathan kümmert sich als alleinerziehender Vater um seine Tochter. Er befürchtet, dass sich Sophie ebenso wie ihre Mutter zu einer Sirene entwickeln wird. Deshalb hat er große Angst vor dem Tag, an dem seine Tochter zu sprechen beginnen wird.
Der Nordirland-Konflikt ist eine sehr wortlastige Angelegenheit. Rhetorik und Sprache spielen eine große Rolle. Deshalb die Sirene im Roman. Sirenen manipulieren Menschen.
Jen Carson ist in Bellarmina aufgewachsen, einer kleinen Stadt nördlich von Belfast. Dort erfuhr sie früh, wie intensiv Sprache im Nordirland-Konflikt als Mittel der Mobilisierung benutzt wurde. Denn aus Bellarmina stammt auch Ian Paisley. Paisley gründete als Pfarrer zunächst 1951 die Free Presbyterian Church of Ulster und als Politiker 1971 die Partei Democratic Unionist Party, DUP. Im Nordirland-Konflikt war Paisley über Jahrzehnte der wichtigste verbale Scharfmacher auf protestantischer Seite.
Oh God, defeat all our enemies!
Ich bin mit den Reden und Predigten von Ian Paisley aufgewachsen. Er hat Worte auf sehr eindrucksvolle Weise als Waffen verwendet. Und das meine ich nicht unbedingt positiv.
Mit einer Anekdote aus ihrer Kindheit beschreibt Jen Carson, wie sehr das Leben in Bellarmina auch von der strengen Alltagsmoral des presbyterianischen Protestantismus geprägt wurde.
Am Ortseingang hing ein großes Plakat: Bellarmina sagt Nein. Natürlich ging es um ein Nein zu einer Vereinigung mit Irland. Bei uns war aber alles, was Spaß macht, verboten. Kein Alkohol, kein Tanzen, kein Kino und kein Sex. Deshalb habe ich geglaubt, dass es bei dem Plakat um ein Nein zu Line Dancing ging. In den 80er Jahren war das eine ganz große Sache in Bellarmina.
Den Hintergrund für Jen Carsons Roman The Firestarters liefert ein anderer wichtiger Punkt im Leben radikaler Protestanten: die alljährlichen Paraden des Oranierordens. Ihren Höhepunkt finden diese am 12. Juli, wenn an die Schlacht am Boyne im Jahr 1690 erinnert werden soll. Diese Entscheidungsschlacht zwischen protestantischen und katholischen Heeren wurde von protestantischer Seite gewonnen. Das führte zur Wiedereingliederung der abtrünnigen irischen Provinzen in das englische Königreich. Im Roman von Jen Carson wird Belfast im Vorfeld der alljährlichen Paraden des Oranierordens von einer Welle katastrophaler Brandstiftungen überrollt.
And I wanted to set the book particularly in that period of the year because
das Buch sollte in dieser angespannten Zeit spielen. Alles fühlt sich klaustrophobisch an und es herrscht oft eine einschüchternde Stimmung. Alle hoffen, dass die Dinge friedlich verlaufen werden.
Things will pass off smoothly and it won't tip into a very violent year.
Für Jen Carson spielen bei dem scheinbar religiös und national motivierten Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken auch soziale Fragen eine wichtige Rolle.
Mein Roman ist in Stadtvierteln angesiedelt, in denen große Arbeitslosigkeit und Armut herrschen. Die Selbstmordrate ist hoch und viele Leute haben psychische Probleme. Die Frustration über all das kann leicht in Gewalt umschlagen.
Auf der politischen Ebene sehen die beiden Autorinnen Jen Carson und Lucy Caldwell das fragile Gleichgewicht der Kräfte in Nordirland in den letzten Jahren, vor allem durch den Brexit, bedroht.
Der Brexit bedroht den Frieden in Nordirland. Es wäre sehr naiv, das zu leugnen.
If Brexit still does happen, and at every stage of the process, I've hoped.
Ich habe immer gehofft, dass der Brexit nicht kommt, weil das zu einem Desaster führen wird. Wenn der Brexit kommt, wird es eine richtige Grenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs geben müssen.
If Brexit did happen, there would have to be a hard border between Northern Ireland and the rest of the United Kingdom.
Jen Carson denkt auch darüber nach, wie sich die Beziehungen zur Republik Irland nach dem Brexit entwickeln werden.
And I guess
realistisch betrachtet bringt uns das immer näher zu einer gemeinsamen Grenzverwaltung und letztlich zu einer Vereinigung mit Irland. Das wird nicht unbedingt in den nächsten Jahren passieren, aber ich denke, ich werde das noch miterleben.
Lucy Caldwell wiederum betrachtet die Entwicklung der letzten Jahre und die Zukunft Nordirlands durchaus mit einer gewissen Melancholie.
Borders come, borders go, things shift.
Grenzen können verändert werden. Alles ist im Fluss. Es fühlt sich komisch an, dass der Ort, an dem ich geboren wurde, vielleicht irgendwann nicht mehr existieren wird. Der Brexit und eine mögliche Vereinigung Irlands, alles wirkt heute viel dringlicher und bedrohlicher als noch vor 5 Jahren.
Jen Carson schätzte besonders die Offenheit in Fragen nationaler Identität, die sich nach der Beendigung des Nordirland-Konflikts entwickelt hat. Diese Offenheit sieht sie durch den Brexit bedroht.
There was a period there post Good Friday where
nach dem Karfreitagsabkommen waren in Nordirland viele Identitäten möglich. Du konntest irisch und britisch sein, aber auch nur irisch oder nur britisch oder nordirisch oder europäisch. Vor dem Brexit hätte ich gesagt, politisch bin ich britisch und kulturell irisch. Mit dem Brexit wurde das für mich fraglich und die Corona-Krise hat es noch verstärkt. Ich fühle mich jetzt mehr irisch. Ich habe einen irischen Pass, den ich auch regelmäßig benutze.
I have my Irish passport. I use my Irish passport.
Das Karfreitagsabkommen erlaubt der Bevölkerung Nordirlands, neben dem britischen auch über einen irischen Pass zu verfügen. Der irische Pass würde auch nach dem Ende der momentanen Übergangsfrist beim Brexit den uneingeschränkten Zugang zur Europäischen Union erlauben. Aber nicht nur der Brexit beeinflusst die Lage in Nordirland. Auch die Corona-Krise hat bereits spürbare Veränderungen mit sich gebracht.
And even things like the coronavirus have
wegen der Corona-Krise haben viele Menschen hier über ihr Verhältnis zum Süden Irlands neu nachgedacht. Wie sie in Irland damit umgegangen sind, hat vielen Leuten in Nordirland imponiert.
How they gathered their resources and how they communicated to their people.
Lord knows it would be the first time.
Im Gegensatz zur Republik Irland verhielt sich die britische Regierung zu Beginn der Corona-Pandemie zögerlich und unentschlossen. Jen Carson sieht aber auch positive Folgen der Krise. So etwa, wenn sie die Corona-Maßnahmen der nordirischen Regionalregierung betrachtet.
Ich zögere etwas, aber es stimmt nicht beinahe hoffnungsvoll, wenn ich sehe, dass in der Politik die alten Konflikte zwischen Protestanten und Katholiken beiseite geschoben wurden. Beide Seiten haben in den letzten Wochen zusammengearbeitet. Die jüngere Generation in der Politik konzentriert sich auf die wirklich wichtigen Fragen. Und in der Mehrheit sind es die Frauen, die fantastische Arbeit leisten.
Die größten Parteien der beiden Konfessionen, die katholisch-republikanische Sinn Féin und die protestantisch-unionistische DUP, werden von Frauen geführt. Bereits vor Beginn der Corona-Krise ist es ihnen im Januar 2020 nach 3 Jahren gegenseitiger Blockade gelungen, im Konsens eine neue Regionalregierung zu bilden. Und hier gibt es eine Verbindung zwischen Politik und Literatur. Lange Zeit waren die Stimmen von Frauen nicht zu hören. Lucy Caldwell und Jen Carson sehen sich als Teil einer neuen Generation von Autorinnen, die sowohl voneinander profitieren, als auch für die Repräsentanz von weiblichen Perspektiven in der Gegenwartsliteratur Nordirlands sorgen.
Unlike the quotation by Gore Vidal, whenever my friend succeeds, a little bit of me dies.
Der US-Intellektuelle Gore Vidal hat einmal gesagt, wenn meine Freunde Erfolg haben, stirbt etwas in mir. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Je mehr Aufmerksamkeit einzelne Autorinnen und Literatur von Frauen bekommen, desto mehr profitieren davon auch andere Schriftstellerinnen. Im Englischen gibt es dafür ein Sprichwort: Die Flut bringt alle Boote nach oben.
There's a phrase in English: A rising tide lifts all boats.
I grew up reading Irish literature that was very heavily male.
In meiner Jugend gab es fast ausschließlich irische Literatur von Männern. Außer Seamus Heaney auch nur wenige Stimmen aus Nordirland und schon gar keine Frauen. Wenn ich jetzt sehe, dass junge Frauen in der Schule Bücher über ihre Stadt und ihr Land lesen können, die von Frauen geschrieben wurden, dann bin ich darüber sehr froh.
Von Meerjungfrauen und Milchmännern. Zeitgenössische Autorinnen über Politik und Alltag in Nordirland. Sie hörten eine Sendung von Michael Hillebrecht. Es sprachen Ona Greiner, Maria Hartmann, Bettina Kurt und Annika Mauer. Regie Stefanie Lasay, Ton Jan Fraune, Redaktion Dorothea Westphal. Für die Bereitstellung der Aufnahmen von Anna Burns danken wir der BBC. Lucy Caldwell schreibt zurzeit einen Roman über die Bombardierung Belfasts während des Zweiten Weltkriegs durch die deutsche Luftwaffe im April und Mai 1941. Sie ist deshalb sehr an deutschen Augenzeugenberichten über diese Luftangriffe interessiert. Sollten Sie über entsprechendes Material verfügen, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: belfast1941 @yahoo.com.